Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen.
Ciao zusammen. In der heutigen Folge geht es um Jackie mit der Jacket dabei, ohne Schläge.
Janine stellt uns den Fall eben von der Jackie vor.
Genau, und sie hat, Jackie ist eine Stammkundin in der Apotheke und hat eigentlich gerade ein Lieblingsthema von mir angeschnitten. Sie ist 40, hat zwei Kinder und hat sonst etwas in der Apo gekauft und hat so by the way gefragt, dass sie eben ständig Blutergüsse haben, ohne dass sie irgendwie nicht mehr antätscht. Sie hat im Witz auch gesagt, dass sie den Mann wirklich nicht schlägt und auch die Kinder nicht mit den Klötzchen. Und sie hätte wollen wissen, ob ich eine Ahnung habe, woher sie diese Blutergüsse hat. Ich habe ihr dann erklärt, dass es in diesem Fall wahrscheinlich eine ärztliche Abklärung braucht, weil es im Zusammenhang mit dem Blutgerinnungssystem stehen kann. Also Blutergrüsse und Blutgerinnungssystem gehören ein bisschen zusammen. Und das hat der Jackie auch gemacht. Der Hausarzt hat sich dieser Frage dann angenommen und auch selber noch einmal nachgefragt, ob sie wirklich keinen Schlägen ausgesetzt sind. Sie hatte die Blutergüsse vor allem an den Beininnenseiten und an den Oberarm gehabt, ohne mechanische Einflüsse, wie schon wiederholt gesagt. Und er hat dann auch noch Medikamente gefragt, die Jackie unter Umständen einnimmt.
Die sogenannte Apothekenfrage, nehmt ihr noch andere Medikamente ein,
die man
ja im Studium schon lernt, immer das zu fragen.
Also du redest jetzt hier von Entzündungshemmern, die Blutgerinnungen ja, beeinflussen können, zum Beispiel. Das ist etwas, was man häufig nimmt für Kopfweh. Also das muss man schon ein bisschen wissen, dass das könnte
ja, so einen Effekt haben. Ja, das stimmt, das ist ein guter Punkt. Also Schmerzmittel können manchmal Blut wie flüssiger machen und nachher eher zu Blutergüssen führen. Bei Jackie war aber nicht das der Fall.
Nein, die, also es wäre ja bei einem Überkonsum von so Entzündungshemmern eigentlich der Fall. Und Jackie hat einfach gelegentlich bei Menzbeschwerden oder Kopfweh so ein Tablettchen eingeworfen, aber mir auch nicht. Um beim Arztbesuch dann zu bleiben, es gibt eben weitere Ursachen von so Blutergüssen. Das kann sein eine unentdeckte Störung im Blutgerinnungssystem. Der Fachbegriff ist übrigens Hämatom. Also wir reden hier jetzt in diesem Fall nur von dem sichtbaren Hämatom, wie sie es in Jackie hat, also dem klassischen Bluterguss. Es gibt noch diverse andere Fälle. Und die Leber ist unser Bildungsorgan für die Blutgerinnungsfaktoren. Und die wiederum wirken zusammen wie ein Orchester und kontrollieren quasi die richtige Gründung bzw. Konsistenz des Blutes. So wie man es auch beim Mundverschluss beispielsweise kennt.
Und nicht verblühten, wenn man sich mit dem Messer schneidet zum Beispiel, oder?
Ja, genau. Und dann ist es halt so, wenn an dem Orchester von diesen Blutgründungsfaktoren etwas nicht stimmt, dann kann es zum leichter Entstehen von, so von Blutergüssen beitragen. Das kann angeboren sein oder erworben. Ein Beispiel ist zum Beispiel ein Leberschaden von erworbenen Störung oder Leukämie kann auch ein Grund sein.
Leberschaden, dann nochmal etwas einwerfen, Alkohol zum Beispiel, übermäßiger Konsum.
Stimmt. Kennt man auch dort, genau, bei den Alkoholikern. Genau. Aber was eben vielfach vergessen geht, ist, dass in diesem System auch ein Vitamin mitspielt und das ist das Vitamin K. Und das K kommt vom Wort Koagulation, also das heisst übersetzt so viel wie Gründung vom Blut. Es ist ein Vitamin, das in der Medizin auch schon lange bekannt ist, gerade weil es eben in der Blutgründung mitspielt. Und Mangel führt sozusagen dann leichter zu diesen Blutergüssen.
Und das Vitamin K ist ja eines von diesen fettlöslichen Vitaminen. Ich habe mir immer ADEK gemerkt. A, D, E und K. Und zum Teil ist ja die Nomenklatur von diesen Vitaminen nicht nur logisch, sondern einfach mit der Geschichte so entstanden. Und das K jetzt von den fettlöslichen, ja, um das geht es jetzt heute hier bei der Jackie.
Genau.
Ich habe mir auch gemerkt, dass die fettlöslichen Vitamine eben im Körper können kumulieren, also dass man sozusagen die auch überdosieren kann, im Gegensatz zu den wasserlöslichen, die man einfach nur rausbisseln die ganze Zeit, oder?
Genau.
Wichtig ist halt eben das, was wir jetzt gehört haben, die sind fettlöslich, das heisst, sie werden auch wirklich nur aufgenommen, gut aufgenommen, wenn man sie mit etwas Öligem eigentlich zu sich nimmt. Ja, die Konsequenz jetzt für unsere Checki ist, dass der Arzt eine Blutanalyse wollte machen von diesen Blutgründungsfaktoren und auch das Vitamin K im Blut bestimmt hat. Es hat aber dann eigentlich nichts, also kein Fehler im Blutgründungssystem gegeben. Die Antwort von dem Rätsel ist also um die Checki. Das ist wirklich ein Zungenbrecher. Ist also der simple und seltene Mangel an Vitamin K gesehen. Und das zeigt eigentlich mehr, was so ein Mangel an einem essentiellen Nährstoff kann ausmachen kann.
Essentiell heisst ja, dass der Körper das nicht selber herstellen kann. Also, dass gewisse Vitamine sind essentiell, meistens in der Ernährung vorhanden. Und manchmal reicht die Ernährung eben nicht aus. Bringt mich zu meinem Lieblingsslogan, man kann immer etwas rausholen. Oder Ausgleich von Vitaminen zum Beispiel.
Genau, also essentiell heisst, man muss es zuführen. Mhm. Und da werden wir in weiteren Fällen sicher noch viel hören.
Also eben Mangel kann über entstehen, wenn man es zu wenig zu sich nimmt, über die Nahrung. Oder eben auch, wenn man ein Problem hat mit dem Darm, also wenn der Vitamin nicht aufnehmen kann, oder? Ist das bei Jackie, hat man das angeschaut?
Ja, also eben, wenn der Darm etwas hat oder eine, so eine Aufnahmestörung ist, das ist richtig, Anja. Und das hat sich dann auch die Frage gestellt, ob die Dünndarmschleimhaut eventuell nicht in Ordnung ist, also ob etwas mit dem Darm los ist.
So eine chronische Entzündung vom
Dünndarm. Zum Beispiel, genau. Und der Arzt hat dann vorgeschlagen, auch vom Alter her, eben, sie ist 40, dass wir mal so eine erste Magen-Dünndarm-Spiegelung machen können. Und die hat auch wiederum keine Auffälligkeiten gezeigt im Darm. Es war da so naheliegend gewesen, dass bei der Check jetzt einfach die Zufuhr irgendwie nicht geklappt hat, also dass sie nicht genügend Vitamin K zu sich genommen hat. Und sie hat natürlich dann wie so viele Gefühl gehabt, eben, ist er ausgewogen, an was kann es liegen?
Das sagen alle, gell?
Das sagen alle. Genau, und das ist halt immer die Frage, was heisst ausgewogene Ernährung? Und da möchte ich auch noch ein bisschen ausholen, was das Vitamin K überhaupt ist. Da muss ich jetzt ein bisschen Chemie gehen, nicht in die Astrophysik, die ich auch liebe. Vitamin K ist chemisch. Das ist ein Vielstoffgemisch, also es gibt zwei Gruppen, Gruppe K1, und das ist eben die wichtige Rolle in der Blutgründung wahrnimmt, wie wir schon gehört haben, und sie hat Funktion in der Leber, die Gruppe von der K1-Vitamine, wo die Leber ist Bildungsstätte für all die Blutgründungsfaktoren. Die K1-Verbindungen kommen vor allem in pflanzlichen Lebensmitteln vor. Und es gibt aber neben dieser Pflanzen-Vitamin-K-Welt noch eine andere Gruppe, das ist eben die von der K2-Vitamin. Und diese Gruppe nennt man auch Menachinon. Also wenn man mal auf einem Päckchen schaut, das sind die, die so mit M7, M2 angeschrieben sind. Die werden einfach durchnummeriert.
Und ich nehme an, die kommen eben nicht aus den Pflanzen.
Nein, das ist eben der Punkt jetzt bei denen ist, dass die Vitamin K2-Gruppe durch Fermentation der Bakterien entsteht. Und Fermentationen machen vor allem auch Tiere.
Kühe,
du sprichst es an. K und Q passt auch wieder. Genau, es ist vor allem so, dass Wiederkäuer eben in ihren Mägen viele Bakterien enthalten, wie Kuh, ein Geiss, und die umwandeln das umwandeln. Das Vitamin K hat aber im Gegensatz zum K1 nicht so eine grosse Funktion in der Blutgründung und somit auch in der Leber, sondern mehr in der Peripherie vom Körper. Das ist so ein bisschen der Unterschied von diesen zwei Gruppen.
Du, und was soll jetzt die Jackie essen? Eine Kuh oder
was soll sie?
Also vorhin hast du ja schon gesagt, es ist wichtig, dass man das Vitamin K, also allgemein bei den fettlöslichen Vitaminen ist wichtig, dass man etwas Öliges dazu nimmt, also konkret zum Beispiel den Rüebli-Salat mit Olivenöl. Jetzt bei Jackie lenkt das auch nicht.
Ja, das war dann so, dass sie eben vom Arzt dann wieder zu mir gekommen ist, zum Glück. Sie ist gekommen mit einem Rezept, wo Vitamin K als Medikament verschrieben war. Wir mussten das noch magistralrezepturmässig verdünnen, dass sie auf die tägliche Zufuhr pro Tag gekommen ist, wo eigentlich üblich ist. Und der Arzt hat dann eben ihr wirklich gesagt, sie soll doch bezüglich Ernährung lieber die Apothekerin fragen.
Jetzt machen wir noch gerne so den Ball weitergeben, manchmal bei gewissen Themen.
Zum Beispiel Ernährung in diesem Fall.
Genau, da bin ich sehr froh, dass ich euch habe.
Sehr gut. Ja, es ist, ja, ich konnte den Jackie aufklären, dass das Vitamin K1 eben vor allem im grünen Blattgemüse reich vorhanden ist. Das ist Spinat, Brokkoli, Kohlarten, also Kohl ist gesund, Röselichöl. Es ist also dort eigentlich nicht so das Problem, dass man an das K1 normalerweise herkommt. Das Vitamin K2, wie ich schon gesagt habe, ist eben nicht so das, was in der Pflanzenwelt reich vorhanden ist und die Umwandlung braucht von den Wiederkäuer. Und das ist darum auch in den Milchprodukten, in dem Fleisch, im Käse und sehr viel Vitamin K2 hat es eben auch in Leber.
Ja, eine Delikatesse eigentlich, Leber. Ein venezianisches Leberli ist eine Delikatesse. Ja, und wie ist, ich finde einfach noch interessant, der Zusammenhang, ich komme wieder zur Kuh. Der Wiederkäuer hat ja, ich weiss nicht mehr, wie viel Mägen, 5 bis 7.
Ja, eine Bauerntochter weiss, ja. Es sind 4.
Oh, ja, wieder ein bisschen übertrieben. Also die Kuh, die frisst das Gras und dann wird das fermentiert in diesen 4 Mägen. Und nachher kann die das bilden, dank der Magenflora, sage ich mal. Und das fettlösliche Vitamin wird dann eingelagert. Zum Beispiel in der Leber der Kuh.
Und ja, einfach eigentlich ja, im Gewebe von der Kuh, also eben Milch, Fleisch,
ja.
Fleisch, genau. Es ist so, dass ein Veganer zum Beispiel an ein K2 eigentlich, K1, sorry, sehr gut an ein K1 kommt, eben weil es im Gemüse ist. Daran denken, dass es eben mit Fett muss eingenommen werden, also ein bisschen Schuss Olivenöl oder so dran tun. Und beim K2 ist wirklich so, dass die Wiederkäuer, also die gehören wie gesagt auch die Schafe und Geissen dazu, das K2 herstellen. Übrigens, die Bakterien tun auch Fettsäuren herstellen. Und indem man dann quasi das Tier oder das Produkt vom Tier isst, hat man dann auch seine Portion.
Da hat eigentlich der Veganer einen Mangel an K2, sozusagen, oder ist das ja
nicht? Nein, der Veganerweg gibt es, also die fermentierten Produkte, die jetzt auch in sind, also die kommt man auch als K2, oder im Japanischen gibt es Natto, das ist vergärt Soja, ich habe das eigentlich noch nie probiert, aber das ist auch sehr reichhaltig an Vitamin K2. Der Mensch selber, also Veganer, hat seine Kapazität, mit den Darmbakterien die Umwandlung zu machen, in K2, aber es ist einfach nicht so eine grosse Ausbeute, wie jetzt, wenn man es eben in einem tierischen Produkt zu sich nimmt. Ja, um zu der Jackie zurückzukommen, das habe ich ihr auch so erklärt. Sie hat gemeint, sie würde viel Gemüse kochen, aber sie hat nicht so daran gedacht, dass die Abwechslung in der Gemüsewelt da jetzt in ihrem Fall eine grosse Rolle spielt. Weil die Kinder, ihr habt natürlich nicht so gerne Gemüse gehabt, wie Brokkoli und Röselichöl und auch Spinat und haben so eigentlich die Vitamin K-Quellen auf dem Speiseplan, ja, die ist einfach zu kurz gekommen.
Du hast gesagt, vorhin fermentierte Gemüse irgendwie in. Was meinst du damit?
Ja, es ist so ein Trend, dass man Gemüse mit Bakterien beimpft.
Ja.
Und die machen eben dann, das ist ein chemischer Prozess,
ja.
Die machen das quasi so Umwandlungen machen.
Also Sauerkappis zum Beispiel?
Zum Beispiel,
ja, also genau. Eigentlich so ein altes Grossmutter-Hausrezept.
Ja. Winterrezept, ja. Genau. Jackie, ja, sie hat dann die Empfehlungen versucht umzusetzen. Um beim Fall zu bleiben, hat sie auch noch wissen, was genau verschrieben wurde. Also das Medikament hat sie noch interessiert, weil sie hat einfach wollen wissen, ob das normal ist, dass Erwachsene so ein Vitamin K verschrieben bekommen. Es ist mir bei gewissen chronischen Darmerkrankungen oder bei einem Magenbypass ist mir das bekannt, dass es seltene Vitaminmängel gibt, weil eben die Aufnahme nicht so funktioniert. Aber bei so einer gesunden Familienfrau ist mir das jetzt auch ein Novum gewesen. Vitamin K sonst können viele Eltern aus dem Wochenbett beim Neugeborenen. Mhm. Dem Kind gibt man ja Vitamin K ins Maul, als Tröpfchen. Das ist so eine Ampulle. Mhm.
Auch direkt nach der Geburt? Oder wie ist
das? Tanja weiss das sicher jetzt besser.
Ja. Okay. Ja, es ist so, genau. Da ja sehr wenig Vitamin K eigentlich von Mutter zum Kind geht in Schwangerschaft, also über Plazenta. Und auch in Muttermilch hat es nicht so viel von diesem Vitamin K. Und sowieso noch drittens, die Leber vom Säugling noch nicht so reif ist, für das Vitamin K auch genügend speichern, dass es dann seine Funktion gut übernehmen kann, ist es eigentlich so, dass die einen Vitamin K-Mangel haben und darum ohne erhöhte Blutungsneigung. Mhm. Also die Gefahr von einer Hirnblutung ist in den ersten Lebenswochen von einem Baby gross, ohne die Prophylaxe. Und da ist man, darum ist man drauf gekommen, dass man das verabreichen sollte. Und zwar eben genau eigentlich 4 Stunden nach der Geburt und am 4. Lebenstag und eigentlich auch noch nach 4 Wochen nochmal so ein Schöttli.
Dass man quasi gerade ein bisschen eine Reserve hat für später.
Ein Aufbau, ja.
Genau, also man hat so können, mit dieser Prophylaxe hat man können die Spätblutung, also Hirnblutungen, die bis zum 6. Monat oder Lebensmonat können auftreten, sind praktisch verschwunden bei dem Baby. Und darum, wenn man das nicht würde geben, wäre das Risiko für so eine Hirnblutung um eigentlich etwa 50-fache erhöht.
Das ist eine grosse Zahl.
Genau.
Aber sagst du, das ist nicht nur, weißt, ich denke immer, auch bei einer Geburt, also jetzt bei einer vaginalen Geburt, nicht bei einem Kaiserschnitt, wird der Kopf so zusammengedrückt. Gibt es nicht schon wegen dem Hirnblutungen?
Nein, das habe ich
Gott sei Dank nie. Nicht.
Das ist ein Wunder. Ja, es ist wirklich ein Wunder. Das denke ich bei jeder Geburt auch wieder, wenn das Köpfchen austritt. Ja. Denke ich, mein Gott, geschafft.
Ja.
Weil der Geburtskanal ist ja wirklich eng wie verrückt. Mhm. Und aber das nur eine Hirnblutung, nur durch die Geburt selber nicht. Anders ist natürlich, wenn man irgendwie...
Kopfmassage.
Ja, und es ist wirklich ganz weiche Strukturen und die Schädeldeckchen sind ja Gott sei Dank noch übereinander verschiebbar. Mhm. Darum hat man ja die Fontanelle. Aber wie gesagt, das ist, wir können gerne in einem anderen Podcast über Geburt reden. Oh. Sehr gerne. Mhm. Wichtig ist die Prophylaxe vor allem eben für die Blutungen nach der Geburt, also nicht durch die Geburt. Und wie gibt es eigentlich, bis nachher muss man es eigentlich nicht mehr geben, wenn das Kind anfängt zu essen, wenn es eben Gemüsebrei isst und am liebsten ein bisschen mit Rapsöl vermischt, den Gemüsebrei, haben wir vorhin
ja
gehört.
Ja, das vergessen auch Mamis nicht.
Genau, darum ist es eben wichtig. Und dann können sie dann selber dann anfangen, ihr Vitamin K aufzunehmen. So. Mhm.
Auch ein Smoothie sollte eigentlich mit Öl eingenommen werden. Das ist wirklich wichtig,
und wegen diesen
fettlöslichen Vitaminen.
Wichtig ist ja, dass die hitzebeständig sind. Also man darf Gemüse kochen. Aber Gemüsebrei, das zerstört eigentlich das Vitamin K nicht.
Okay. Für mich ist ja das ein schönes Beispiel, dass auch, ich sage jetzt mal, Schulmedizin, ohne zu werten, die Vitamin K jetzt hier wie standardmäßig einsetzt, also in der Neonatologie, im Fall von der Dörte, wo du ja gesagt hast, bei diesen Eierstöcken, da kann man jetzt mit Vitaminen nicht so viel rausholen. Ist jetzt das ein Beispiel mit dieser Jackie, wo man etwas machen kann mit dem Vitamin K standardmäßig?
Mir gefällt auch, dass es in der Schulmedizin quasi einen präventiven Ansatz gibt und nicht quasi im Sinn von einer Therapie alles ist. Ja. Man gibt quasi im Wochenbett im Kind ein Depot an Vitamin K mit heim.
Ja, und dann vergisst man es aber ein bisschen. Also ich muss sagen, ich liebe ja das Thema Vitamin A. Ich wirfe täglich unglaubliche Mengen ein. Aber das Vitamin K, das ist in den vergangenen Monaten fast ein bisschen wie ein Trend geworden. Gibt es da neue Studien gegeben? Oder es ist mehr in den Fokus gerückt?
Das ist mehr in Fokus. Ja. Und man weiss halt immer, Wissen ist immer erweiterbar.
Ja.
Ja, es ist eben wirklich noch spannend gewesen, dass Jackie sich erinnert hat, dass früher in ihrer Familie ab und zu auch so ein exotisches Gericht wie eben Leber auf dem Tisch gestanden ist. Also das Intuitive, wo man, wie man im Surkabis eigentlich richtig macht, das oder gemacht hat in der so der alten Küche, das finde ich immer noch spannend.
Also das Intuitive habe ich nicht. Ich habe Kochen in meinem Leben nie Leber, glaube ich.
Aus Urkabis?
Aber Brokkoli.
Ah, Brokkoli, da bist du dann wieder
beim Brokkoli. He? Ja, für den Brokkoli geht es. Für das Vitamin K1. Da gibt es schlimmstenfalls auch die Möglichkeit, den Blutergüsse nachzuforschen, wenn man sie sieht. Aber dass man weiss, man hat einen Vitamin K1-Mangel. Beim K2 ist der Mangel aber viel subtiler. Der Mangel zeigt sich eigentlich nicht so sichtbar, ist also eher unbemerkt, weil sie der Regulation der Zellen und an Reparaturen beteiligt ist, wo man jetzt nicht gerade so merkt mit einem Symptom wie Bluterguss. Anja, wenn ich so überlege, wenn es blutet, könnte man da allenfalls auch anhand von der Monatsblutung bei einer Frau irgendwie erkennen, ob man fest blutet oder wenn man sehr fest blutet, das Gefühl hat, man tut ausblüten, dass das auch eine Störung kann sein im Blutgerinnungssystem.
Also ausblüten ist ja schrecklich.
Du bist immer noch im Schlachthof.
Ja, ich bin ein Bauerntag, ich kann es nie ganz ablegen.
Aber nein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir Frauen müssen schon hellhörig werden, wenn uns jemand erzählt, dass eben die Blutung über längere Zeit andauert, also meistens über eine Woche. Das ist nicht normal. Oder wenn sie vermehrt und fest blutet, also übermenstark. Und das, also im Buch steht immer über 80 Milliliter Monatsblut. Und dann denke ich immer, man ist ja nicht mit dem Schüssel dran und sammeln, um zu messen.
Oh nein.
Also es gibt einfache Regeln. Wenn man wirklich ein grosses Tampon oder eine grosse Binde fast stündlich muss wechseln, ist das,
stündlich?
Ja, stündlich. Ja. Ist das zu viel? Ist das wirklich zu viel Blutung, zu viel an Blut, das man verliert. Und es ist so, dass erstaunlicherweise fast jede vierte Frau mit eben so einer verstärkten Monatsblutung hat wirklich eine Störung im Gerinnungssystem.
Also, das ist noch viel, hä?
Ja, darum sollte man dem auch nachgehen, wenn das eben ihre Anamnese auffällt, also das die Frau erzählt und man eben das mit einem Bluttest vielleicht geht suchen, so eine Gerinnungsstörung.
Vitamin K ist jetzt nicht routinemässig.
Nein, bis zum heutigen Podcast. Aber man tut natürlich so, ja, im Gerinnungsstatus sind die Gerinnungsfaktoren auch dabei. Also dort würde es auch schon auffallen, ja. Genau.
Aber das heisst jetzt nicht, dass alle Frauen, die eine verstärkte Blutung haben, grundsätzlich einen Vitamin-K-Mangel haben?
Nein, das natürlich nicht. Ja. So kann man so nicht zurückschließen. Aber ja. Eben, dass man wirklich quasi auf das auch ein bisschen kommt. Nicht nur immer das Gefühl hat, es ist etwas nicht gut in der Gebärmutter oder man hat einen Hormonmangel. Also es könnte eben mal mit dem Blutgerinnung zu tun haben. Mhm. Genau.
Aber es kann ja auch andere Symptome geben, wie Nasenblüten oder
Zahnfleischblüten,
ja.
Genau.
Ah, ja, das ist ja auch etwas Häufiges.
Genau.
Ja, es zeigt eigentlich, dass das Ganze wie so oft komplex ist und dass man nicht auf eine Komponente irgendwie runterbrechen kann. Dass es also wirklich ein Vitamin ist, das im ganzen Orchester auch mitwirkt. Und da kommt man nämlich gerade auch noch zu sehen, dass Vitamin K ja nicht allein wirkt, sondern einen wichtigen Player hat. Und das ist das Vitamin D. Das ist das Vitamin, das vielen bekannt ist. Auch das ist lustigerweise ein Vitamin, das man in den Kindern präventiv im ersten Lebensjahr gibt. Auch ein fettlösliches Vitamin.
Also grundsätzlich gibt man so noch weiter, nicht nur im ersten Lebensjahr. Ist eigentlich ist so die nach neuesten Daten.
Ja, die Franzosen haben das schon länger gemacht, glaube bis zum vierten Lebensjahr. Und in der Schweiz, ich bin jetzt gar nicht zum Bild.
Ja, also wir sagen auch, wir haben ja wirklich einen Sonnenmangel. Über mehrere Monate,
wir voll drin.
Ja. Das heisst, über die Wintermonate ist es eigentlich für alle gut, also egal in welchem Alter.
Was mich noch interessant finde, ist ja, Vitamin D und Vitamin K sind fettlöslich beide und beide haben eine wichtige Wirkung auf Knochen, nicht nur auf Blutgerinnung.
Ja, die Player spielen in den Knochen, aber das ist vielleicht Osteoporose. Anja ist wieder eher das Frauenarzt-Thema.
Ja, genau. Ja, das haben wir wirklich herausgefunden, dass eben nicht nur Vitamin D und Calcium eminent wichtig sind für Knochengesundheit, sondern eben auch das Vitamin K. Und die zusammen, Vitamin D und K, haben eigentlich eine Schlüsselrolle, dass sich das Kalzium nicht in den Gefäß ablagert und es dann so Gefäßverkalkungen gibt, sondern wirklich aus den Gefäßen in Knochen eingebaut wird. Das ist eben für die Knochengesundheit sehr wichtig. Also von dem her gesehen, ja, das ist so ein neuer Aspekt. Mhm. Aber Osteoporose würde ich sagen, ohne einen anderen Podcast wieder, weil da könnt ihr wieder 20 Minuten reden.
Also wenn ich jetzt so wie zusammenfassend kann sagen, Jackie sollte regelmässig eine venezianische Leber kochen, dazu Sauerkabis, Rüebli-Salat mit viel Olivenöl und Brokkoli dazu.
Das ist das, was wir auch
ein Hinweis.
Wir passen ohne Leber. Tipp, ja. Oder was sagst du so als Zusammenfassung, Janine?
Ja, für mich ist die, jetzt kann ich es hoffentlich sagen, die gescheckte Jackie ein schönes Beispiel, wie wichtig die Ernährung per se ist und wie wichtig es vor allem ist, dass man es immer wieder überdenkt. Also seine eigenen quasi Routinen, Kochkünste mal wieder über Bücher geht und nicht zu einem Raster verharrt. Es ist so, dass nebst dem zugelassenen rezeptpflichtigen Vitamin K Präparat Vitamin K2 mittlerweile in der Schweiz auch als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen ist. So eins gebe ich dir gerne, Anja.
Oh ja.
Aus meiner Herstellung.
Ein Goodie-Bag wieder mal von dir.
Das nehme ich gerne. Ja, und für mich setze ich glaube wieder mal darauf, dass meine Mami mir mal gelegentlich Leber kocht. Ich kann es eigentlich noch gerne, ehrlich gesagt. Es ist jetzt nicht so vegetarisch, vegan, was ich jetzt sage, aber...
Du, manchmal muss man auch Gegentrend setzen.
Ja. Ja.
Ja, ich glaube, das wäre es gewesen mit der... Ich probiere es jetzt nicht nochmal zu sagen. Und dann wünschen wir euch weiterhin einen schönen Tag. Oder gute Nacht, je nachdem, wenn ihr das hört.
Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.
Ciao. Ciao.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.